Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und nun ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer Wand aus Holz und werfen willkürlich 40 Dartpfeile darauf. Dann schauen Sie, wo die meisten Pfeile sich häufen, und dort ziehen Sie dann eine Zielscheibe herum und verkünden eine gute Trefferquote. Das ist tatsächlich ein Vorgehen, das in manchen wissenschaftlichen Studien anzutreffen ist. Erst wenn die Daten erhoben sind, die Pfeile sozusagen geworfen, überlegen sich die Studienleiter, welche Frage sie eigentlich beantworten wollten. Und das kann dann zu Zufallsbefunden führen, die mit der Wirklichkeit nicht viel gemein haben. Wichtig wäre es, das Ziel von vornherein festgelegt zu haben, zum Beispiel in einem Studienregister. Das ist ein wichtiges Thema bei der jährlichen Open Science Conference der Leibniz-Forschungsgemeinschaft. Dort hat Anneke Meyer für uns zugehört.
Wenn Rima Maria Rachal ein neues Forschungsprojekt beginnt, dann ist das kein Geheimnis. Jede und jeder, den es interessiert, kann im Internet nachlesen, was sie plant und welche Ergebnisse sie erwartet zu finden.
Also wir nennen das Präregistrierung, so dass man im Voraus eben bekannt gibt, was man eigentlich testen will und sich nicht im Nachhinein davon leiten lässt, was man noch alles Spannendes gefunden hat. Und das verstehe ich auch unter gute wissenschaftliche Praxis.
Egal ob Forschungsvorhaben, erhobene Daten, Quelltext einer Auswertroutine oder die Ergebnisse, Rima Maria Rachal macht alles öffentlich zugänglich, aus Überzeugung. Transparenz ist für die Nachwuchsforscherin des MPI für Gemeinschaftsgüter Bestandteil der wissenschaftlichen Methode. Denn Forschung soll zuverlässige Ergebnisse liefern. Open Science, offene Wissenschaft, nennen Forschende diese Arbeitsweise. Innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft gewinnt der Ansatz zunehmend an Bedeutung, aber
insgesamt ist ja Open Science oft so eine Grassroots-Bewegung und wir stehen damit manchmal noch so ein bisschen allein auf weiter Flur.
Weniger als 20% der erhobenen Forschungsdaten werden in öffentliche Datenbanken abgelegt. In einer Umfrage des Europäischen Hochschulverbandes dazu, was ausschlaggebend ist, um Karriere in der Wissenschaft zu machen, standen Veröffentlichungen in Fachmagazinen auf Platz 1. Open Science Praktiken landeten auf dem letzten Platz. Um das zu ändern, versuchen die Leuchtturmorganisationen der Open Science Bewegung in Deutschland Kräfte zu bündeln. Das frisch gegründete German Reproducibility Network soll eine Art zentrale Interessensvertretung für die Reformwilligen sein, erklärt Rima Maria Rachal, die zu den Gründungsmitgliedern gehört.
Es ist also ganz gut, wenn man sich da gegenseitig unterstützen kann. Und das ist, glaube ich, irgendwie eine Sache, die das German Reproducibility Network produzieren kann, diesen Gemeinschaftsgedanken, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Und auf der anderen Seite ist die Idee des German Reproducibility Networks dann auch, diese Energie zu benutzen, um mit anderen Stakeholdern im ganzen Wissenschaftssystem uns auseinandersetzen zu können.
In der Theorie möchten viele Wissensschaffende gerne offen arbeiten. In der Praxis stoßen sie nach wie vor auf Hürden, die tief im Wissenschaftssystem verankert liegen. Anerkannt wird nur die Publikation, nicht der Weg dahin, weiß Marthe Sibyl Kessler, Sprecherin des Forums für offene Innovationskultur InnoSci des Stifterverbandes.
Die kämpfen tatsächlich immer noch sehr stark damit, dass sie Open Science on top machen müssen. Also dass offene Wissenschaft nicht Teil ihres alltäglichen Arbeit ist, dass es nicht im Reputationssystem so anerkannt wird, dass sich wirklich im klassischen Sinne lohnt, offen zu sein und offene Praktiken voranzutreiben.
Die größte Stärke der offenen Wissenschaft ist auch ihre Schwäche. Es ist eine Graswurzelbewegung. Forschungsinstitutionen, Geldgeber und Politik werden von den engagierten Einzelkämpfern oft nicht erreicht. Mit dem Forum für offene Innovationskultur versucht der Stifterverband, eine Brücke zu schlagen und macht sich für einen Paradigmenwechsel auf der Ebene der Institutionen stark, erklärt Marthe Sibyl Kessler.
Auch Hochschulen können natürlich sehr viel bewegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel als Hochschulleitung sagt, naja, wir machen zum Beispiel auch bei Berufungsverfahren Offenheit zur Grundvoraussetzung, dann würde das natürlich ändern, um Offenheit zu fördern und offene Wissenschaft voranzutreiben. Und das, glaube ich, macht sehr, sehr viel aus, dass wir als Stifterverband und auch als InnoSci wirklich Personen aus verschiedenen Sektoren zusammenbringen und eine Plattform bilden, wo man miteinander sprechen kann. Weil häufig ist es ja gar nicht so, dass der fehlende Wille ist, sondern es ist so, dass man nicht immer weiß, was sind eigentlich die Bedarfe und die Probleme des anderen oder was könnten denn so leichte Hebel sein, an denen man auch was verändern kann.
Neben der Beratung von Hochschulen sind auch ein Mentoring-Programm für wissenschaftlichen Nachwuchs Teil des Projektes, ein Preis für veröffentlichte Datensätze und die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Politik. Die neue Norm ist Open Science noch lange nicht, Aber es tut sich was, da ist sich Rima Maria Rahal sicher. Ob der Paradigmenwechsel im System schnell genug ankommt, um ihre eigene Karriere zu fördern, weiß die Psychologin nicht, aber...
Ich weiß nur, dass ich das, also wenn ich eine Stellenausschreibung sehe, dann auch mal zur Kenntnis genommen habe, dass da irgendwo drinsteht, gewünscht ist, Open Science, und mich dann darüber gefreut habe.
Mehr Power für die Basis der Open Science Bewegung. Ein Beitrag von Anneke Meyer war das.